Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem super Thema und super Gästen. Eine Elefantenrunde, hätte ich beinahe gesagt. Heute sprechen wir übers Fernsehen. Herzlich willkommen, Carsten Schwecke, CEO von 7One Media. Und herzlich willkommen, Matthias Dang. Du bist Chief Commercial Tech und Data Officer von RTL Deutschland. Und damit habe ich sie fast alle zusammen. Moin.
Ja. Moin. Hallo Erik.
Hallo. Wir möchten gleich nochmal sagen, der liebe Carsten ist hier live in den OMR-Studios und Matthias war so nett und heute Abend dazu zu kommen. Aus wo bist du gerade? In Vancouver?
Ja, ich sitze gerade am Flughafen in Vancouver. Und hier ist noch morgens 10 Uhr.
Klasse. Und deshalb für alle Audio-Hi-Fi-Fetischisten, wenn die Tonqualität von Matthias nur eine 2- ist, dann bitte entschuldigt das. Aber es kommt ja auf den Inhalt an in diesem Podcast, das wisst ihr ja beide. So, ihr habt zumindest behauptet, dass ihr beide den Podcast kennt, deshalb würde ich euch bitten, ganz kurz etwas zu euch zu sagen, dann steigen wir ein in das Thema TV, über die Bedeutung und über den Wandel im TV-Geschäft und was das mit den GAFAs zu tun haben könnte. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wer mag den Anfang von euch?
Matthias, leg du
immer
los.
Der Jüngere. Jüngere.
Also, Carsten, mein Name, 47 Jahre und mache das Thema Vermarktung schon einen Tag länger, aber insbesondere jetzt bei dem Thema TV, bei der 7One Media bin ich seit Oktober letzten Jahres. Im Vorleben habe ich mich auch länger bei Axel Springer zum Beispiel als Vermarktungschef ausgetauscht und freue mich sozusagen jetzt, mein Unwesen in der digitalen TV-Welt treiben zu dürfen.
Womit hast du deine erste Vermarktungserfahrung gemacht? Kann das sein? War das mit Print?
Du willst auf die GWP Online hinaus, die Gesellschaft für Wirtschaftspublizistik. Ja, in der Tat, da habe ich einmal...
Das war der Vermarkter des Handelsblatt, ne? Den Qualitätsbuchern wird das noch in Erinnerung
sein. Damit outest du dich jetzt als quasi fast Generation X, Erik.
Genau. Jahrgang 71, ja, ich werde dich müde, das zu erleben. Sehr gut, genau. Vielen Dank, Carsten. Matthias, nun zu dir.
Ja, Matthias, ich bin 10 Jahre älter als Carsten, 57. Und bin seit 31 Jahren bei RTL, habe dort im Prinzip mehr oder weniger alles mal gemacht, komme ja ursprünglich aus der Vermarktung und habe dann eben Technologie und Daten, weil das auch meine Profession ist, dazu mir gepackt und fühle mich eigentlich als Digital Native. Da lachen mich immer die jungen Leute aus, deswegen gibt es ja einen ordentlichen Begriff für uns, das ist Digital Immigrant. Also als Digital Immigrant habe ich mich diesen Themen gewidmet und ja, bin da super happy in dem Bereich.
Sehr gut. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr gerade beide heute da seid. Man könnte ja so von außen drauf gucken und nicht nur von außen. Ihr seid ja so mal die Dickschiffe, die Marktanteilsführenden im rein privat werbefinanzierten TV-Markt, sagt man so richtig? Also eben, ihr seid...
Werbemarkt, ja.
Im Werbemarkt.
Du kannst uns ruhig als Dickschiffe im Werbemarkt bezeichnen.
Die zwei Dickschiffe im Werbemarkt. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Combined-Marktanteil jetzt hier in meinem Podcast-Studio sitzt. Ist auch nicht wichtig, ist auf jeden Fall ein großer Teil des Kuchens.
Naja, Google und Meta dabei wäre, dann wäre unser Anteil relativ klein geworden.
Ich wollte gerade immer eine Frage der Marktdefinition.
Ja, so ist das.
Haben wir schon eine Kartelldiskussion jetzt? Ist schon so weit, ja, dass wir in Minute 2 schon gleich
Mimimi-Kartell. Ja, genau.
Wie würdest du denn den Markt definieren?
Von wegen Migrant, ich bin ja wohl der allergrößte Migrant, weil ich über Fernsehen wirklich gar nichts weiß. Also nur sehr, sehr oberflächliches, also wie zum Beispiel Buying-Modelle sind, wie so mal das, was man von früher noch weiß, wie Mediaagenturen, welche Rolle Mediaagenturen im TV-Markt spielen. Aber da werden wir gleich an, das werdet ihr mir ja gleich erzählen, vor allen Dingen werdet ihr mir ja auch vor allen Dingen einen Blick in die Zukunft öffnen. Das weiß ich jetzt schon, dass das passieren wird. Deshalb, wenn ihr einverstanden seid, würde ich gerne als Unwissender praktisch mir einfach so mal meine Fragen, die ich so habe, aber auch die Fragen, die sich durchaus so in meinem befreundeten Advertiser-Umfeld, also von Marktteilnehmern und auch von manchen Agenturen, sich so im vertraulichen Gespräch ergeben haben, die würde ich euch gerne mal so sagen wir mal, um die Ohren hauen. Na, keine Sorge, es wird ganz friedlich. Bitte. Aber dann könntet ihr eventuell mit diesen Vorurteilen oder mit dem Unwissen aufräumen und ich kann dann meine sehr naiven Fragen dagegen halten. Ja? Okay. Womit wollen wir anfangen? Ich meine, ihr werdet das schon alles 100 Mal gehört haben. Ne? Ja. Aber das fangen wir mit dem, weil wir gerade beim Jammern waren. Aus der Advertiser-Welt höre ich ganz häufig, die junge Zielgruppe lässt sich mit TV immer weniger erreichen. Also Mediennutzung wissen wir ja alles und wir wissen auch, dass Mediennutzung über alle Alterskohorten sehr, sehr unterschiedlich ausfällt. Wenn man noch hingucken würde, wie sich das nach Bildung und Einkommensstand entwickelt, wird man vielleicht noch zu weiteren Erkenntnissen kommen. Aber was sagt ihr denjenigen, die halt wirklich Sorgen haben, dass sie ihre Reichweitenbedürfnisse in den Kohorten, die halt deutlich unter 49 Jahre alt sind, über TV, über lineares TV nicht mehr erreichen?
Jetzt müssen wir uns ja nur überlegen, weil wir beide sozusagen am liebsten immer bei solchen Themen mit beiden Füßen ins Thema reinspringen wollen. Wir zuerst
antworten. Fang du jetzt mal an, Matthias, und wir machen es jetzt abwechselnd. Leg du mal los.
Okay. Nein, also erstmal, natürlich ist es so, wie du sagst, es gibt ja eine Veränderung in der Nutzung. Und jetzt bin ich schon froh, dass du gerade gesagt hast, weniger gucken, was uns ja immer wieder begegnet ist. Ja, meine Tochter, mein Sohn, so N gleich 1 Erlebnisse. Und ja, die Jungen gucken gar keins mehr so. Und deswegen finde ich es schon mal gut, dass du das richtig eingeordnet hast. Es ist so, dass die Nutzung runtergeht. In den jungen, ganz jungen Schulkindern, ich will gar nicht sagen 49, sondern eher 19, 29. Trotzdem sind sie noch da. Und am Ende will ich gar nicht diese Diskussion führen, sondern die Frage ist ja, Menschen, die jungen Userinnen und User, sie nutzen ja Content. Und am Ende geht ja auch die Schlacht über die Frage, wie Inhalte konsumiert werden und was die Leute interessiert. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir mit unseren Inhalten für diese Menschen ja ein Programm machen. Und dann ist doch die Frage des Ausspielweges. Ist das lineares Fernsehen oder ist es On-Demand-Nutzung? Und das ist für mich der wichtige Punkt. Erstmal die Frage, welchen Content nutzen Sie und wie kommen wir an diesen Menschen ran? Und dann wird die Werbung draufgesetzt. Das ist die Diskussion, die wir, glaube ich, mit Werbekunden treiben. Und letzter Satz, das ist richtig, dass die Werbekunden, und das ist, glaube ich, nicht nur bei den jungen Zielgruppen, die Werbekunden stehen in einem Dilemma der Frage, wie erreiche ich überhaupt noch meine Zielgruppen, in welcher Intensität und mit welcher Wirkung. Da stehen sie davor und jetzt will ich nicht die Tech-Diskussion anfangen, aber die Frage ist, über Messbarkeit bis hin wirklich zu Wirkungsparametern, das ist wirklich eine Herausforderung, wo die Werbung treiben gerade stehen.
Ja, das verstehe ich. Und lass mich das vielleicht mit zwei Daten und Fakten ergänzen. Man muss da so ein Stück weit auch immer noch mal die Gesamtmenge auch von Nutzung sich anschauen und ins Verhältnis setzen. Und bei aller Medienfragmentierung, es sind immer noch mal 204 Minuten TV-Nutzung pro Tag. Und im Vergleich dazu zum Beispiel 30 Minuten YouTube, ja. Oder auch eine zweite Datum oder Faktum dazu. Und das geht insbesondere um die Intensität der Nutzung und auch der Nutzer. Bei einem YouTube stehen 17% der Nutzer für 66% des Traffics. Das heißt, du hast einen sehr harten Heavy-User-Kern. Und gerade wenn es um Reichweitenaufbau geht, um Netto-Reichweiten, ist auch immer noch in den Alterskohorten 20 bis 29 bis 39 TV immer noch ein sehr, sehr relevantes Medium bei aller Medienfragmentierung. Keine Frage.
Das ist ein super Punkt. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das alles strukturiert jetzt so praktisch eingliedern kann, dass wir hier nicht den roten Faden verlieren. Aber ihr sagt, okay, also grundsätzlich, ihr verneint nicht, dass die Mediennutzung in eine gewisse Richtung geht. Und wir sind auch auf der Altersseite. Das Dilemma mit, dass die Mediennutzung sehr ungleich verteilt ist. Du, Carsten, hast es gerade für YouTube gesagt, das geht ja für TV auch. So eine typische Annahme, die wir auch immer wieder sehen, sehe ich nicht nur bei TV, sehe ich auch zum Beispiel bei Display-Werbung oder bei sonstigem digitalen Bewegtbild, dass die Menschen mit dem größten Zeitbudget nicht gleichzeitig auch die größte Kaufkraft haben, was für uns Advertiser ja total relevant ist, dass wir nicht immer nur die kriegen, die halt viel Klicks oder viel Ad-Views generieren, sondern diejenigen, die halt gut konvertieren am Ende, was immer die Conversion, das Conversion-Ziel dahinter ist. Das geht so ein bisschen in die Richtung der Messbarkeit einer Erfolgsmetrik für. Da hätte ich gesagt, dass das zumindest das lineare TV, also das alte Leitmedium lineares TV, da strukturell, technologisch als auch demografisch benachteiligt ist. Was kann man dagegen sagen?
Also strukturell benachteiligt in dem Sinne, dass wir da uns auf einer Transformationsreise befinden. Das ist de facto so.
Dass wir es nicht tracken können. Nicht so tracken können auf dem letzten Meter, wie ich ein AdView sehen kann, in dem zum Beispiel, wo im selben Browser eine Conversion stattfinden kann. Oder wo ich den Traffic de-anonymisieren kann. Sagen wir mal so, dann haben wir noch nicht gleich die Cookie-Walled Garden-Diskussion, wo ich am Ende den Traffic de-anonymisieren kann.
Matthias, du holst gerade Luft, bitte.
Nee, ich wollte gerade sagen, ja, deswegen, du bist schon bei einem Kernthema gerade, was Technologie angeht. Also was Messung und Technologie angeht. Weil das lineare Fernsehen, und das ist ja auch eine Diskussion, die wirklich interessant ist, weil wenn man irgendwann mit Werbung treibt und spricht, dann kommt oftmals, ja, wir wollen mehr in Digitalwerbung stecken. Und dann kommt die Frage von mir, okay, also das heißt, du willst Fernsehen weitermachen. Nee, wieso Fernsehen? Und dann sage ich immer, na, entschuldige, das ist unser Signal, das TV-Signal ist 100% digital. Und dann geht man mal in die Diskussion rein, dann kommt das, was du gerade gesagt hast, nämlich das Thema, ja nein, ich will ja Zielgruppen einzeln ansprechen. Und dann sage ich, okay, du willst nicht One-to-Many, du willst eine One-to-One-Kommunikation haben und willst die auch messbar haben. So, und dann fängst du mal wirklich in die Tiefe an, in die Diskussion zu führen, was ist eigentlich der Need des Kunden auf seiner Kampagne. Und dann sind wir genau dort und dann sind wir ganz schnell bei der Frage, okay, wie kann ich Zielgruppen präziser ansprechen, wie kann ich das über die verschiedenen Medien machen, wie sind sie wieder miteinander messbar. Und jetzt sind wir bei dem Punkt eigentlich, wenn man Fernsehen in die Zukunft denkt, also heute 100% digital, nochmal wichtig, es gibt kein analoges Signal mehr, schon seit Jahren nicht mehr, wir sind so 100% digital. Jetzt ist ja nur noch die Frage, wann und wie kann ich die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie kann ich die dann individuell ansprechen, also eine One-to-One-Kommunikation machen. Und das ist ja im Prinzip genau der Transfer, den wir jetzt gerade im Fernsehen schon mittendrin sind. Wir haben ja nicht vor uns, wir sind schon mittendrin. Also zum Teil können wir das schon. Und in unserer Gedenke, ich glaube, der Carsten sieht das genauso, wenn wir mal nach vorne gucken, in x Jahren wird das sowieso zu 100% so sein. Dann kann der Kunde sich aussuchen, ob ich One-to-One machen will oder ob ich One-to-Many machen will. Das ist seine Entscheidung, wie er das dann machen möchte, auf diesem linearen digitalen Signal.
Weil auch ein One-to-Many ist ja nicht grundsätzlich etwas Negatives, sondern es kommt ja auf die Produktkategorie an und ehrlicherweise von der entsprechenden Kampagnenzielsetzung. Und da perspektivisch wird es eh so sein, dass alles, was sich mit Bewegtbild künftig auseinandersetzt, über einen Ad-Server ausgesteuert wird, unabhängig jetzt auch von dem entsprechenden Verbreitungssignal, sei es Satellit, digital oder was auch immer.
Ja. Super. Da sind wir ja mitten in der... Nee, du bist dran.
War noch ganz kurz, Matthias, ich verstehe den Punkt. Ich habe auch jetzt große Lust, gleich in die technische Besonderheit reinzugehen. Aber wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, zwei TV-Experten hier zu haben, brauche ich noch mal kurz so ein bisschen das Erklärbär-Segment, damit ich so meine alten Fragen noch loswerden kann. wir haben ja schon über praktisch die Reichweite in Alterskohorten gesprochen. Jetzt, wenn wir ja so beim Jammern sind, aber so ein Thema, was immer wieder kommt, ist Preisinflation gepaart mit Reichweiten. Rückgang. Das scheint ja der Fall zu sein, dass ihr seid ja sehr stark, euer Geschäftsmodell, muss man sagen, ist ja ein eher volumengetriebenes Modell. Das heißt, mein Verständnis ist, dass diejenigen, die größten Spendings machen, tendenziell die auch die größten besten Konditionen oder / Rabatte kriegen. Was aber jetzt zu passieren scheint, ist grundsätzlich über alles, dass Reichweiten zumindest nicht erkennbar steigen, aber die TKPs eher nach Norden gehen. Also A, ist das so? Und wenn ja, warum?
Wir müssen echt auch mal den roten Faden behalten, aber du hast vollkommen recht, weil auch die Diskussion wird ja eine unglaubliche, also die können wir jetzt auch eine Stunde lang führen, weil also die ist ja auch gut, weißt du, weil es ist genau, wie du sagst, die Reichweite geht zurück und die Preise, die Inflation steigt. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Und da sind wir wieder in einem anderen Komplex, nämlich bei der Frage, wie generiere ich überhaupt Reichweiten, wirkungsvolle Reichweiten? Und dann sind wir bei dem Punkt, dass wir mit Fernsehen in einem Segment sind, das wirklich eine außergewöhnlich ist, weil es mit die Passenwollen gesagt hat, in kürzester Zeit immer eine hohe Netto-Reichweite generiert. Und deswegen ist es tatsächlich so, ist, dass wir in den letzten Jahren Preise erhöht haben, aber jetzt auch nicht in absolute Inflation.
Okay. Und gilt auch nicht nur nordwärts. Also es gibt Schwankungen. Wir hatten natürlich besondere Effekte durch die Corona-Situation. Das ist richtig, wo es natürlich auch nochmal eine besondere Nutzungsintensität gab. Aber das Besondere ist, glaube ich, auch hier, du sprichst halt auch immer noch über sehr lange Verweildauern, die ja auch noch eine besondere Wertigkeit in der Werbewirkung haben. Je schneller der Daumen und der Zapping-Daumen am Handy wird, desto besonderer ist es, dieses Umfeld. Aber da stehen wir auch glücklicherweise immer in einem sehr intensiven Wettbewerb, sodass uns da auch immer durch den Wettbewerb entsprechende Grenzen da gesetzt werden. Ne?
Ja, ich kann das ganz schwer selbst nachvollziehen. Ich weiß nur, dass dieses Thema Preisinflation im TV, als ich es zum ersten Mal gehört hätte, das ist also überraschend, weil auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass es im TV sowas gibt wie bei vielen eher volumengetriebenen Modell, dass es eine Brutto-Netto-Schere gibt, also das, was die Bruttopreise, die eure gezeigten Bruttopreise sind, nicht gleich die Payrate ist, so sagt man, glaube ich. Und das ist ja etwas, was die Menschen, die Marketing über die digitale Seite gelernt haben, so wie ich zum Beispiel, erstmal überraschend ist, wenn ich auf der anderen Seite, und das ist wieder der Bogen zur Technik, ich den Business Value nur sehr indirekt bewerten kann. Also,
darf ich noch was sagen, Erik, dazu?
Ja, sag.
Bevor wir dann ab in diesen Bereich. Weißt du, was meine Vermutung oder meine Sicht darauf nochmal ist, wir reden so wie, genau, es ist genau wie du gesagt hast, also Brutto-TKBs oder, und dann kommt es zur Wette und so weiter und das Volumen am Markt, den haben wir. Das Thema ist so ein bisschen, dass wir ja im Fernsehen vollkommen transparent sind. Das ist in dem Fall eigentlich sogar ein Nachteil. Du kannst jeden Morgen kannst du gucken, was die Reichweiten gemacht haben, und zwar für alle, wo die Preise gemacht haben, für alle. Ja, weil die Preisliste, so wie du es vorhin beschrieben hast, das gibt es im Digitalen überhaupt nicht. Und deswegen ist die Frage, die wir ja diskutieren, wird das Fernsehmodell in Zukunft genauso wie im Digitalen eigentlich in einem Bidding-System laufen werden? Und du hast für eine Kampagne einen Preis. Und wenn ich heute mit Kunden darüber frage, was ist ihr Preis im Digitalen, haben sie ja gar keine Antwort. Im Fernsehen können sie dir das auf den Cent genau sagen.
Ja, also ich könnte jetzt dagegen halten, im Digitalen haben wir, ist einfach die Währung und die Einheiten eine andere. Ne? Also wir können Klickpreise sagen, wir können auch TKPs sagen. Das mit der Transparenz ist ein super Argument, also super Punkt, Matthias, damit ich praktisch schon mal aus meiner Welt widerspiegeln kann, warum halt manche der eher D2C geprägten, die den Funnel von unten nach oben jetzt so langsam hochlaufen. Also, das muss man vielleicht nochmal sagen. Warum habe ich so viel Spaß an diesem Thema Fernsehen? Weil wir D2Cler, alle in der Sättigungsfalle unserer Lower Funnel Ausrichtung. Yes. Ne? Wir sitzen alle in der Suchmaschine unten fest, die ja, wie wir alle wissen, um mal was Positives hier zu sagen, wir D2Cler wissen, dass wir keinen zusätzlichen Bedarf wecken mit mehr als der Hälfte unseres Budgets, weil wir eh schon da Bedarf teuer ersteigern über die Suchmaschine, aber auch über Social Media. Das ist schon ein Upper Funnel-Leger, aber unser Lower Funnel-lastiges Auktionsprinzip führt nicht dazu, dass wir super kosteneffizient neue Nachfrage generieren. Deshalb haben wir so viele Spaß an, also Spaß, also der Spaß kommt auch oft zu kurz, aber deshalb haben wir alle gerade in unseren Lernfokus auf Upper-Funnel-Maßnahmen, die wirklich neuen Bedarf in unsere Marketing-Systeme reinspielen. Und also wir wissen ja auch, dass viele D2C-Advertiser TV sehr, sehr gerne nutzen. Ja? So, das muss man vielleicht mal, deshalb, damit ich jetzt hier nicht die ganze Zeit so negativ rüberkomme. Aber auf der Transparenzseite, als ich zum ersten Mal über TV nachdenken musste, habe ich das total intransparent empfunden, denn ich konnte eben nicht empfinden, was der richtige Preis für einen Werbeplatz ist, weil ich zwei Schichten hatte, die ich nicht interpretieren konnte. Ich konnte die Vermarkter, also eure Saleshouse-Seite und die Agenturseite nicht einschätzen. Ich konnte nicht erklären, ich als Advertiser, ob ich jetzt den fairen, realistischen Preis zahle oder ob ich bei so vielen Handelsstufen eventuell eine Übermarge irgendjemanden reinspüle, egal ob das jetzt auf der Platzierungsvermarkter oder auf der Agentur-Arbitrage-Seite sein könnte. So, und das, Matthias, ich weiß nicht, ob du das siehst, Carsten, Matthias meldet sich schon sehr, sehr hektisch.
Und dann melde ich mich danach.
Ja, so, deshalb scheint was dazu zu sagen zu haben.
Also, go for it.
Aber bitte helft mir. Aber könnt ihr erstmal meinen Eindruck, der sich in den letzten 20 Jahren gespeist hat, irgendwie nachvollziehen?
Ja, kann ich so 100% nachvollziehen. Und deswegen bin ich egal. Also der Punkt ist nur, ist es nicht eine Pseudo, also wenn ich jetzt auch die Digitalwelt gehe, also die Komplexität und mit den verschiedenen Layern im TV, hast du vollkommen recht, was ist der richtige Preis? Ganz schwer zu beurteilen. Aber ist das im Digitalen nicht noch viel schlimmer? Du weißt doch gar nicht, also du kriegst einen Preis raus, aber ist der fair? Hat der nebendran sitzt und über ein anderes DSP gebucht hat, irgendwie was anderes? Oder hat da vielleicht Google nochmal dran rumgeschraubt? Der hat Vorteilspreise für andere, haben wir ja schon gehabt, in deinem Podcast dran rumgeschraubt. Ist das nicht eine Pseudogenauigkeit, die du hast? Und die Kampagne, die du heute fährst, ich meine, das ist ja mit dem Bidding-System so ein bisschen wie bei anderen Sachen, ja auch bei Flugpreisen. Du guckst heute rein, du guckst morgen rein, du guckst übermorgen rein und hast jedes Mal einen anderen Preis. Ist das nicht auch eine Frage von, boah, ich weiß gar nicht, ob ich den besten Preis bekommen habe? Also weißt du, das sind unterschiedliche Systeme, da bin ich bei dir und alle haben ihre Transparenz und Intransparenz.
Deswegen die einzige Lebensversicherung an der Stelle ist, sich seine eigene Attributionslogik aufzuersetzen und oder aufzuerlegen und mit seiner eigenen Bewertung auch dagegen sozusagen vorzugehen. Und da muss man zumindest eins sagen, gibt es im TV-Kontext eine wirkliche Währung, auch wo sich zumindest alle Teilnehmer an Spielregeln halten. Wenn du zum Beispiel auch auf die Klickebene gehst, selbst da gibt es ja mittlerweile sehr unterschiedliche Lesarten und Themen und wie dann jetzt auch das ganze Thema Post-Cookie weitergeht. Also ich glaube auch, da kommen wir jetzt in eine sehr spannende neue Phase, wo eigentlich Transparenz und Vergleichbarkeit bei uns eine größere ist als in anderen Kontexten. Aber
Ja.
das werden wir sicherlich nochmal
Ja, das stimmt. Also das könnte man
mehr.
sagen, das hilft mir als Advertiser jetzt auch nicht unglaublich stark, also das sind ja, ihr sprecht auf die Diskussion an, die wir mit Pip Klöckner und Thomas Heffner in der Folge hatten, wo es um die Klage des DOGs in den Vereinigten Staaten gegen Google ging, mit dem Verdacht, ich fand eine relativ interessant argumentierte Klageschrift, über den Verdacht, dass Google durchaus marktmanipulierend in den Displaymarkt eingegriffen hat. Das ist die Folge 151 mit Pip Klöckner und Thomas Höppner, auf die ihr euch gerade bezogen habt. Stimmt. Also klar, also das ist aber auch etwas, was erst in den letzten Jahren aufgetreten ist, und auch eher eine upper-funnelige Problematik, weil es mehr den Displaymarkt betroffen hat und den vermutlich auch ein bisschen den Bewegtbildmarkt. Lass uns noch mal kurz auf die Bepreisungsmodelle angehen. Ist es denn, habe ich gerade bei euch rausgehört, dass dann so langsam der TV-Markt sich darauf vorbereitet, programmatische Einkaufsmodelle in Breite einzuführen?
Wir sind bereits schon mittendrin. Also wir bieten Programmatic TV an und jetzt kommt nämlich die nächste Entwicklungsstufe, ich glaube, die wir jetzt auch hier an der Stelle mal Chingarassabum gemeinsam verkünden wollen, dass wir nämlich in der Situation jetzt künftig aus einer Logik den One-to-One wie auch den One-to-Many-Case perspektivisch komplett technologisch abbilden zu können und diesen dann auch programmatisch buchbar zu machen. Und das ist schon nochmal ein signifikanter Shift und Weiterentwicklung in dem TV-Geschäftsmodell.
Das müsst ihr mir erklären. Was macht ihr, was habt ihr da vor und wie wird das funktionieren?
Matthias.
Ich starte mal so mit ein paar Punkten rein und dann machen wir den Handover zu dir nochmal. Ich glaube, was für uns wichtig ist, erstmal von der Strategie und von unserer Sicht, wo wir hinwollen, glauben wir, dass wir Broadcaster, und das meint wirklich Broadcaster eigentlich nicht nur in Deutschland, sondern egal, wo man in der Welt hingeht, dass wir Broadcaster, wenn wir auf Morbi zu 100% in der digitalen Verkaufslogik, was Werbung angeht. Wie gesagt, Signal ist ja schon digital, aber was die Werbung angeht, in der digitalen Welt landen werden und uns auf den Weg gemacht haben, da hinzugehen. Der Carsten hat es schon gesagt, wir haben bei uns in Köln oder für Carsten in München ja schon Themen angesetzt. So, und jetzt war unser Punkt zu sagen, naja, wir müssen ja technologisch und vor allen Dingen auch die Daten, die dahinter liegen, wenn ich alles neu erfinden und jeder selbst machen. Und die Frage ist, wie können wir die Dinge zusammenstöpseln? Und wie können wir technologisch gesehen Themen zusammen machen, um die also Zielsetzung, Eintrittsbarrieren von Kunden so niedrig wie möglich machen, bei uns Dinge buchen zu können, die Datenhoheit selbst zu haben und damit eine Unabhängigkeit von amerikanischen Unternehmen oder vielleicht asiatischen Unternehmen morgen zu haben. Das waren unsere wesentlichen Zielsetzungen, die wir dabei hatten. Und deswegen ist es auch nicht nur, jetzt will ich es nicht zu weit spannen, aber nicht nur eine deutsche Frage, sondern wirklich eine europäische. Und deswegen wollen wir eine technologische, nachdem wir gleich noch ein bisschen intensiver einsteigen, eine technologische, unabhängige Lösung, die wir Broadcast einsetzen können, indem wir die Hoheit über unsere Inventare, Technologie und Daten wirklich selbst in unseren Händen halten.
Wenn ihr sagt, ihr Broadcaster, dann sprecht ihr von?
Das sind die AdTech Assets der RTL-Gruppe und der ProSiebenSat.1-Gruppe. Zwei Unternehmen, die jetzt im Rahmen einer kommerziellen Vereinbarung so zusammenarbeiten, dass wir nämlich genau das unabhängig vom linearen oder digitalen Verbreitungsweg eine Technologiekunden anbieten, wo wir eine zusätzliche Effizienz in der Werbeausspielung und in der Werbeblockplanung unseren Kunden so anbieten können, dass sie dies auch perspektivisch, programmatisch künftig einkaufen können. Das bedeutet für den Kunden einen höheren Effizienzgewinn.
Ja. Also ich kann dann über eure, über eure beide Portfolien praktisch agnostisch bewerten, weil es je nachdem, was mein Kommunikationsziel ist. Also beschreib mir mal, wie wird das für den buchenden Advertiser das Leben verändern?
Es ist eine Kombination in dem Zusammenspiel aus einem sogenannten Ad-Server und einer Angebotsplattform, genannt SSP, über den der Kunde die Inventare losgelöst, ob sie jetzt aus den Content-Umfeldern in Köln oder in München zu buchen sind. Mhm. Ja, und hat damit zum Beispiel auch, man spricht in der Mediasprache dann auch von zum Beispiel Kontaktklassenoptimierungsmöglichkeiten über beide Portfolios oder hat auch die Möglichkeit, auf Nutzerebene eine Deduplizierung von Nutzern zu erzielen. Also wirklich substanzielle Mediavorteile, die in Summe uns auch wieder deutlich wettbewerbsfähiger machen gegenüber dem sehr intensiven Wettbewerb, den wir uns ja auch seit Jahren schon seitens der amerikanischen Plattform stellen dürfen und müssen.
Mhm. Richtet sich das Angebot an direkt buchende Advertiser und oder an Mediaagenturen? Oder wer ist die ideale Zielgruppe für euer Offering?
Alle.
Alle. Ich kann sagen, alle. Nee, bei alle Parteien, also weil das war ja mein Punkt von vorhin, wir wollen die Eintrittsbarrieren so niedrig wie möglich machen und es einfach machen, bei uns zu buchen. Und was wir sehen ist, das ist bestimmt ja am Ende der Werbung treibt ihre Kunde. Wir sehen ja, was einige Kunden und in ihre Mediathemen auch gerade im Digitalen mehr inhausen. Und es gibt genauso einen anderen Trend, dass Kunden sagen, nee, das Know-how habe ich nicht, will ich nicht haben. Das macht alles meine Agentur. Ja, ist ja nicht unsere Entscheidung, kann der Kunde für sich entscheiden. Aber es gibt welche, die ja wirklich auch Abteilungen und Bereiche aufgebaut haben, aus dem Gedanken heraus, ich will dieses Know-how für mich und meine Marken haben. Ich will mich nicht abhängig machen von meiner Agentur. Und die können dann auch bei uns direkt buchen. Das liegt in der Hand der Kunden.
Absolut. Und du hast ja gerade eine große Fanbase auch unter den Direct-Consumer-Kunden, gerade die auch sozusagen intensiv, ich nenne es mal, ihr eigenes Blech und die Einkaufsmechanismen können. Das sind die vertrauten Mechanismen, über die sie jetzt auch künftig programmatisch dann unsere Inventare buchen können.
Das programmatisch, hinter programmatisch kann man ja unterschiedliche tiefe Programmatik irgendwie verankern. Ne? Man kann die Programmatik, die aufgrund von allgemeiner Preisbereitschaft des Marktes irgendwie da ist, also wie bei jeder Demand- oder Supply-Seite. Man kann aber auch Erfolgsmetriken bei programmatischen mit einpreisen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das technisch nicht ganz trivial ist, auch wenn ihr immer sagt, das ist ja klar, das Signal ist schon digital, aber der Rückkanal ist halt oft nicht da. Ne? Also ich sehe halt, also außer beim linearen TV, was ja, beim linearen, wie heißt euer digitales, euer auf beide Seiten digitales, bei Connected TV als Beispiel, so im One-to-Many-Verfahren habe ich nicht den Rückkanal, wenn ich es richtig verstehe. Wie könnt ihr die Erfolgsmessung praktisch in euer Programmatisches mit einbauen? Oder ist das gar nicht gewollt von eurer Seite?
Naja, was wir machen ist, dass wir bei dem Ausspielen des One-to-Many-Signals natürlich TV-Live-Nutzungen messen können und auch diese Daten verarbeiten können für die Optimierung zur Ausspielung des Werbeblocks oder auch der dort enthaltenen Werbetreibenden in dem Werbeblock.
Reichweite, also schon, das sagt jetzt Reichweite, das sagt aber noch nicht Engagement oder irgendwas Konvertierendes, oder?
Du meinst jetzt in Bezug auf die klassischen reinen Digital-KPIs, kannst du das bei dem linearen Signal nicht 1:1 so machen, das ist richtig. Aber im Zusammenspiel aus beidem werden wir zumindest etwas wie Verweildauern sicherlich abbilden.
Okay.
Und das ist ja auch schon mal eine sehr, sehr signifikante Größe.
Ja, okay, das verstehe ich. Könnt ihr mir ein Gefühl geben, wie viel Anteil das, also das One-to-Many-Signal im Verhältnis zu den anderen hat? Also ist das 1:10, 1:20, 1:100?
Meinst du im Umsatz jetzt? Wer meint?
Im Umsatz oder in Reichweite? Ist mir egal.
Na, Umsatzreiz,
also ich denke, dass der Umsatz viel höher, also dass der pro Kontaktumsatz viel höher ist als.
Na, also wir werden es jetzt ja sozusagen einführen oder haben es bei ProSieben schon teilweise eingeführt. Und was wir dort an der Stelle machen, ist auf Basis der Nachfragegrößenordnung quasi vor der Ausspielung des linearen Signals einmal kurz anzuhalten und dann diesen Werbeblock zu digitalisieren, bevor er dann ausgespielt wird. Das ist sozusagen der technologische Ablauf, der dahinter steht. Mhm. Und abhängig von der Nachfrage und auch den buchenden Kundenmustern fahren wir dieses Setup, dieses Programm sozusagen aus.
Super. Bietet euer neues Verfahren, da gehen wir so vielleicht in eine technische, nerdige Diskussion, aber wir wollen hier ganz offen sprechen. Mhm. Eins der großen Vermarktungsargumente der GAFAs ist die nicht nur die crossmediale Reichweite, sondern auch die crossmediale Trackability. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber diese Tracking-Informationen teilen diese GAFAs ja nicht mit euch Advertisern direkt, aber sie suggerieren zumindest, dass sie, und rein technisch wissen wir, dass es halt World Garden sind und es müsste eigentlich technisch möglich sein. So, also das mal vorweggenommen. Aber als ein Argument, du gehst jetzt sagen wir, zu den Bunten als Beispiel und sagen, okay, die können halt über ihre Android-Systeme, über alle ihre Apps plus YouTube und Google zumindest mir suggerieren, dass sie mich als mögliche Zielgruppe cross-device tracken und bewerten können und anspielen können. Jetzt stelle ich mir das, ihr habt jetzt einen Kooperationsansatz gefunden, den ich schon mal super interessant finde. Fühlt sich für mich erstmal an wie ein total logischer Schritt, um die Hürden abzusenken, habt ihr gerade selbst gesagt. Aber wie wollt ihr denn zum Beispiel Cross-Devices tracken? Vermutlich könnt ihr das nicht, oder?
Also wir sind in dem Rollout natürlich parallel dazu, dass wir auch consentbasiert selbst Nutzer bei uns einsammeln. Da sind wir auch in, ich nenne es mal eher komplementären Verhältnissen, weil wir da auch mit unterschiedlichen Geschäftsmodelllogiken gerade bei den digitalen Plattformen unterwegs sind. Matthias, du kannst ja gleich noch was zu RTL Plus sagen. Wir mit der Streaming-Plattform Join setzen ja auf eine rein AVOD-basierte Ausspielung, das heißt ein reiner aus dem Werbemarkt refinanzierter Streaming-Plattform. Und die große Herausforderung in der Tat ist jetzt für uns, die Ausspielung zu verknüpfen mit einer hohen Anzahl von implementierten, jetzt wird es wieder ein bisschen technischer leider, Identifier-Logiken, über die wir dann auch die Möglichkeit perspektivisch haben, crossmediale Nutzung entsprechend ähnlich abzubilden. Mhm. Wohl wissend, dass wir dort über die Content-Umfelder und auch die Wertigkeit unserer Content-Umfelder dort sehr viele Nutzer werden wiederfinden können. Und zumal wir auch dort gerade in dem Kontext rein digital vor dem Stichwort Cookie sterben und das, was uns insbesondere auch ab dem 3., 4. Quartal da ereilen wird, eher vergleichsweise in eine sehr gute Richtung kommen werden, weil die Readressierbarkeit im rein digitalen Kontext wird ja brutal abnehmen. Das hat ja gerade eine sehr spannende Studie gerade vom IB Tech Lab gegeben, zu sagen, also beim Privacy-Sandbox-Thema, was ja die Begrifflichkeit der Google-Logik ist, wird vor allem eins nicht funktionieren, nämlich ganz viele Readressierungs- oder auch Nutzer-Wiederfindungsthemen, die aus der Vergangenheit digitalen sehr vertraut waren. Da wird ja ein ganz, ganz neues Setup gerade nochmal zum Jahresende für alle wieder auch eine neue Marktsituation schaffen.
Super spannend, ja. Matthias, du wolltest gerade was sagen oder war das
Ich hab, nee, Carsten hat es gerade nie die Idee, also wollte das doch bestätigen. Also der Punkt ist natürlich, dass wir Identifier wollen und dass wir im Prinzip über die verschiedenen Devices, dort wo unser Content genutzt wird, wir dann schon sagen wollen, zumindest natürlich datenschutzkonform, dass man sagen kann, wer war der User. Ja? Also mindestens das ist natürlich unsere Perspektive, die wir haben. Und da, das hat Carsten uns gerade gestrahlt. Das Thema Login ist natürlich ein wesentliches Thema, gerade bei RTL Plus für uns. Und die Frage, was haben wir dann an Daten und wie können wir die dazu verwenden?
Okay, das verstehe ich. Wird euer Verfahren, wird das diese volumenbasierten Pay-Faktoren-Modelle, wird die das aufweichen, wird das, also aufweichen, oh Gott, das klingt so negativ, aber wird es praktisch eine neue Qualität außer, wir sind so eigentlich, dass rein Volumen erstmal doof ist. Hätte ich jetzt gesagt, also außer aus der Vermarktersicht natürlich, aber aus einer Advertiser-Perspektive ist ja Volumen, wir wollen ja alle Qualität in Traffic differenziert betrachten. Das ist ja die Schönheit am Digitalen, dass wir eigentlich nicht alles im Bulk kaufen müssen. Aber wird das eine Weiterentwicklung der Einkaufsmodelle neben dem normalen programmatisch nachfrageorientierten auch mit einer weiteren Erfolgsmetrik geben können?
Ja, also ich finde, also das ist eine der Kernfragen, die du gerade hast, finde ich. Weil ich würde nur einen Teil andere Sicht haben und dann sofort zurückkommen. Du sagtest ja, wir im Bulk kaufen, das wird nicht ja so volumenbasiert. Also ich mache das immer so ein bisschen nochmal in einer anderen Bildsprache. Ich sage, der Kunde entscheidet doch, ob er Schrotflinte nimmt. Und manche wollen wirklich Schrotflinte, weil sie breit streuen wollen, weil das für ihre Kampagne wirklich gut und wichtig ist. Ja? Es ist nicht die Diskussion führen wir wirklich sehr intensiv mit Kunden. Es ist immer, was ich sagen will, ich will den Herrn XY in der Straße ABC in Stadt Y haben wollen. Ist das immer die richtige Variante? Und es gibt Varianten, da möchte ich das, oder mit mobilen Haushaltseinkommen oder was auch immer mit Kindern, lalalala. Aber manchmal, und das ist der Punkt, der Kunde entscheidet ja, manchmal Schrotflinte wirklich sinnvoll, um einen gewissen Layer zu setzen. Und dann möchte ich dazu noch zusätzlich sehr fokussiert und sehr klar reingehen. Und dieses Mischungsverhältnis muss er in seiner Mediakampagne ja festlegen. Das ist das nicht Triviale, was er ja hat. Und deswegen kommen wir zu der Frage, welche Wirkungsparameter die jeweiligen Themen haben. So, jetzt zu deiner Frage. Das war nur meine Anmerkung zu dem ersten Teil. Und deine Frage oder dein Thema ist, ja, ich glaube total, was du gesagt hast. Wir bewegen uns genau in dieselben Metriken rein. Carsten und ich sind davon überzeugt, dass wir mit einem Teil des Fernsehens und nochmal den Schieberegler muss der Kunde schieben, ob er und Schrotflinte zu, ich möchte es genau haben. Das wird er sagen, wir müssen es ja anbieten können. Und wir sind davon überzeugt, dass wir mit unseren Lieben in der digitalen Metrik landen werden. Und zwar zu 100%. Das wird die Zukunft sein, weil unsere Werbeinseln werden komplett entlinearisiert und digitalisiert. Das wird die Zukunft sein. Und da sind wir, und nochmal, ob dann der Kunde sagt, ich möchte Schrotflinte haben oder ich möchte es anders haben, ist sein Thema. Und deswegen müssen wir uns ja sehr früh darauf vorbereiten. Und wir sind seit Jahren unterwegs bei Broadcast-Kollegen, bei anderen TV-Sendern in Europa und erklären ihnen, wisst ihr eigentlich, was das Zielbild ist? Und sind wir dafür eigentlich vorbereitet, dass wir dort landen werden in dieser Matrix? Weißt du, und letzter Satz, warum ich auch glaube, dass wir in dieser Matrix landen werden, ist, weil sie weltweit die gleiche ist. Wir werden uns gegen diesen digitalen Trend, der weltweit der gleiche ist, in Deutschland nicht sagen, das hätte ich gerne anders. Den Fight brauchen wir doch gar nicht eingehen. Sondern wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir dahin die Besten sind oder zumindest eine Rolle spielen. Und das ist genau das, was Carsten und ich jetzt mal für unsere beiden Häuser versuchen.
Absolut. Und Bike Deal ist ja auch irgendwie keine besondere Eigenschaft, zum Beispiel irgendwie nur einer linearen oder analogen Welt. Ja, also ein Preferred Deal verhandelt ist auch ein Stück weit nichts anderes in der Logik als das. Uns geht es an der Stelle darum, die komplette technologische Bandbreite Kunden zu ermöglichen, die genau diesen Schieberegler zwischen I.O. und programmatischem Setup ermöglichen. Und das offerieren wir künftig gemeinsam.
Ich finde das super. Also es zeigt ja auch, dass der Markt, also dass beide Seiten das Bedürfnis erkannt haben. Ne? Also dass auf der Marktseite so solche Forderungen da sind, das ist ja schon, sagen wir mal, schon länger so, aber dass ihr als zwei Groß, ihr seid ja ihr seid jetzt total lieb zueinander, aber ihr seid natürlich auch Rivalen um die Kämpfe der Budgets und dass ihr euch trotzdem sicherlich auch wegen der Herausforderungen der auf dem GAFA-Markt, wenn wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, euch so organisiert, dass praktisch die, wie ihr selbst sagt, ne, die Buchungs-, also die Hemmschwelle, euer Medium intensiver zu nutzen, abgesenkt wird. Dafür finde ich solche technologisch getriebenen Ansätze total hilfreich. Ich will ja praktisch im Grunde nur verstehen, wie es noch weitergehen kann, weil ich weiß nicht viel über TV, aber was ich über TV zu wissen meine, ist, dass eure größte Advertiser-Gruppe im weitesten Sinne im Dienstleistungsbereich drin ist. Da ist jetzt auch Handel, es wird auch unter Dienstleistungen subsumiert. Mhm. Aber wir wissen ja auch, wenn man guckt, woher kommen eigentlich die großen Budgets der GAFAs, dann sind das ja nicht nur die Heads, also die OWM-Big-Spender, die den Kuchen haben, sondern es ist der ganze Mit- und vor allen Dingen der Longtail. Und der Longtail, dem hilft halt, ne, Matthias, du nickst schon, dem hilft halt nicht, dass er mit der abgesägten Schrotflinte spricht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Webhoster bin, ne? Webhoster, super kompetitives Marktumfeld, da hilft mir die Schrotflinte nicht, weil dann kriege ich von denjenigen, die ich ganz sicher brauche, als Kontakt zu wenig und von denen, die ich gar nicht gebrauchen kann, zu viel. Ja. Ne? Mhm. Also die, und dafür sind solche programmatischen, also das komplette programmatische Playbook halt super, super wichtig, weil ihr werdet, also ich kann mir nicht vorstellen, wie große Mengen an Midtail- und Longtail-Advertisern in einer adäquaten Menge euer One-to-Many-Signal buchen können, wenn es nicht differenzierte Preismodelle geben wird, die auf diese Bedürfnisse dieser spezifischen Advertiser irgendwie eingehen können.
Absolut, ja, überhaupt auch nicht die Effizienzvorteile oder auch Möglichkeiten an der Stelle zu haben. Es ist das Schaffen einer Grundinfrastruktur, um überhaupt auch in Marktsegmenten relevant mitspielen zu können, die in den letzten Jahren in ja kompletter Dominanz der anderen Plattformen zugegen waren. Das ist so.
Und wenn wir jetzt gerade also schon so wenn wir jetzt gerade so harmonisch unterwegs sind und ich lerne hier wirklich ganz viel über TV. Okay. Noch vielleicht noch eine Sache, die jetzt auch gerade jetzt mit diesem technologischen Weiterentwicklung reinkommt. Vielleicht können wir damit da jetzt ein für alle Mal aufräumen. Was ist das, was wirklich diese Commitment-Zwänge, die euer Medium irgendwie inhärent zu haben scheint? Also insbesondere wenn man zumindest wenn man mit Mediaagenturen spricht, was auch eine Riesenhürde macht, ist, dass man sich aufs Jahr hinweg für einen relativ hohen Balk wiederum committen muss. Und jetzt wir als Digital-Advertiser sagen, das kennen wir ja gar nicht, Commitment. Das ist ja das Gegenteil von programmatisch, weil wir brauchen ja Iterationsstufen, um zu verbessern, um lernen und zu verbessern. Und Commitment ist doch, sind wir uns da einig, dass Commitment das Gegenteil von Iteration und Flexibilität ist?
Oh, Erik, gut, dass du das sagst.
Können wir damit jetzt auch?
Ja, genau. Wir können es mal so richtig aufklären. Du bist ja, so richtig. Das ist so richtig. Und die Diskussion habe ich auch wirklich seit Jahren. Also, du musst bei uns überhaupt kein Jahrescommitment eingehen. Du musst gar nichts eingehen. Der Punkt ist, nur du kannst gar kein Commitment eingehen. Du kannst auch auf einen Monat ein Commitment eingehen oder auf 2 Monate oder auf 3 Monate oder für eine Kampagne. Ist mir total wurscht. Das sage ich auch jedes Mal den Kunden. Das Thema ist nur, und das ist der Punkt, denn er unterscheidet es. Und da sage ich nochmal, der Kunde ist der es in der Hand hat. Im Digitalen ist er ja bereit, also er geht kein Commitment im Digitalen ein. Er bucht Kampagne zu Kampagne, der Preis verändert sich dauernd, je nachdem wie die Nachfrage ist. Und dann sage ich zu ihm, das machen wir doch genauso. Übrigens in Spanien, ich habe mit den spanischen Kollegen gesprochen, die haben im TV nur Monatscommitments. Die verhandeln 12-mal im Jahr jedes Mal ein Monatscommitment. Können wir im TV genauso, wir können auch eine Kampagne machen. Der Kunde möchte das aber nicht. Der Kunde möchte wissen, was er für eine Leistung über das Jahr bekommt, zu welchem Preis er sie bekommt. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, Erik. Wenn der Kunde von uns eine Preiszusage haben will, dann bin ich doch von ihm eine Volumenzusage. Ich habe kein Problem, keine Volumenzusage zu bekommen.
Ja, aber gut, wenn wir dann zum Listenpreis buchen müssen, aber wenn wir wissen, dann ist gut. Weil das wäre jetzt nicht fair, wenn du sagst, okay, du kannst praktisch auch ohne Commitment buchen, aber dann zahlst du den Listenpreis,
der einzige. Überhaupt nicht. Absolut. Da wäre ich ja naiv. Aber wir haben ja auch Kunden, die machen tatsächlich nur ein Quartal. Ja, wir haben ein Naming bei uns für oder 2 Monate. Dann gib dir ein Volumen ab und sag, das möchte ich bei dir machen, welchen Preis kriege ich? Machen wir. Ich sag dem Kunden jedes Mal, du musst kein Jahrescommitment machen. Überhaupt nicht. Ich möchte gar nicht da rein. Aber dann akzeptiert doch, dass du jedes Mal einen neuen Preis bekommst. Den verhandeln wir dann individuell miteinander.
Ja, genau.
Aber das möchte er nicht.
Aber bis dahin hat der Kunde, also insbesondere Kunden, die messen können, was praktisch ihre Kampagne, also die müssen halt so eine Art Attributionsmodell schon in place haben. Weil dann ist es auch total in Ordnung, wenn Preise schwanken. Das haben wir ja im Digitalen gelernt, dass Preise schwanken können. Und aber ohne Attribution ist natürlich da jeder Preis richtig oder falsch. Das ist natürlich, gehört mir zu dieser Iterationsschleife dazu, dass ich den relativen Wert, den mir das Media Investment gebracht hat, dass ich den für mich als Advertiser bestimmen kann.
Korrekt, aber die Lösung liegt dann in der Attributionslogik auf Seiten des Kunden.
Absolut.
Weil er ist derjenige, der sozusagen das Match bestimmt. Mhm. Und um das auch nochmal abschließend zu sagen, da ist ja auch das Facettenreichtum an unterschiedlichen Deals, Commitment, ein so intensives, weil der Wettbewerb als Haut auch so intensiv ist, dass da alle Facetten und Spielarten möglich sind.
Ja. Mhm. Sag mal, wir haben jetzt schon über GAFA gesprochen und wir meinen ja, also Social ist die eine Seite, ist glaube ich nochmal ein anderes Segment. Aber jetzt haben wir ja gerade im deutschen Markt in diesem Jahr den Markteintritt von Amazon Prime Ads in den Bewegtbildmarkt, die ja auch mit relativ großen Reichweiten jetzt hier aufschlagen werden und wieder vollprogrammatische, also so mein Verständnis, sehr programmatische Ansätze haben und eine große Customer Base. Wie schaut ihr da drauf?
Mit großem Interesse und was dies wirklich effektiv bedeutet. Ja, wir haben ja schon mal zumindest erste Erfahrungswerte auch mit dem Markteintritt von Netflix erlebt, die uns zumindest jetzt zu der Erkenntnis gebracht haben, dass bei schätzungsweise knapp 17 Milliarden Content Invest Netflix in Deutschland in etwa so auf einer Größenordnung einer halben Reichweite eines deutschen Kernsenders existiert. Mhm. Ja, also da ist wirklich mal die Empfehlung, eine clevere Mediaagentur zu fragen, was man dort auch wirklich an sinnvollen Kampagnenbudgets platzieren kann, um auch etwaige Netto-Reichweiten zu erzielen. Mhm. Und das werden wir jetzt auch spannenderweise mit Amazon erleben. Ich glaube, die sind seit letzter Woche offiziell dann in den Markt eingetreten. Ich habe da ehrlicherweise jetzt noch nicht so viel von gehört, aber sicherlich wird das für einen zusätzlichen Inventar, für ein zusätzliches Inventar im Markt sorgen, wo dann sehr spannend zu sehen sein wird, wie ist dann die etwaige wirkliche auch Werbewirkung wieder in diesen Umfeldern und wie findet sich das dann auch wieder in den Attributionslogiken der Kunden wieder.
Und ich finde nur, RSBB, weißt du, bleiben wir nochmal kurz bei den Wegsendern. Also der Mid- und Longtail, der ist bei den Kollegen ja sehr, sehr wichtig. Ich habe mal Zahlen gehört, dass der bei 80% ihres Umsatzes macht. Das ist ja bei uns eher, ich finde es ja umgekehrt, aber es ist 60-40. Und wenn ich einen Fixspender sehe, mit denen wir darüber reden, die haben alle das Problem, dass sie eben in diesen Silos ja unterwegs sind und die Sachen nicht miteinander kombinieren können, was sie super stört. Aber sie haben das Budget in der Hand und tun es ja trotzdem. Und das, was Carsten gerade sagt, also sie buchen Videowerbung bei Netflix, sie buchen es bei Amazon, sie buchen es bei Meta, sie buchen es bei YouTube, bei Google und sie buchen es bei uns. Nichts ist miteinander kombinierbar. Was ein Wahnsinn in der heutigen Zeit. Und ich sage zu den Kunden, ihr lasst das auch noch zu. Und wir, das versuchen Carsten und ich ja zu machen, zu sagen, wir sind ein offenes System, wir können ja gerne mitmachen. Wir würden ja gerne unsere Technologie bei Ihnen anschließen und Dinge miteinander kombinieren. Und ich sage den Kunden, ihr steht vorne im Dilemma, ihr steht vor dem Berg und akzeptiert diese Silos, ohne was dagegen zu machen. Ja, was sollen wir denn tun? Das sage ich, naja, also die sind zu 100% dadurch finanziert, da müsst ihr eben sagen, dann gebt vielleicht kein Geld mehr dort aus. Aber die Akzeptanz dieser Silos und der Nicht-Kombinierbarkeit von Daten finde ich ein Wahnsinn. Und dass das selbst die ganz großen Kunden auf der Welt wirklich hinnehmen. Irre.
Ja, aber sind wir uns einig, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Art von Kunden eher ein Geschäftsmodell haben, was sehr indirekt distribuiert und dass das keine D2C-Advertiser sind? Also, weil das ist, glaube ich, das Dilemma, dass wir vermutlich bald sehen werden, dass die dauerhaft nachhaltig spendenden Advertiser, auch wenn sie groß sind, eigentlich ein anderes Geschäftsmodell betreiben, nämlich ein D2C-Geschäftsmodell, so dass sie genau halt de-anonymisieren können, wie die Werbeinvestition sich wirklich in Kundengewinnung und Customer Lifetime irgendwie weiterentwickelt hat. Aber das ist jetzt nur meine Hypothese. Aber was ist so eure Erfahrung? Welche Art von Kundenarten sind am empfänglichsten für, also genau das, was du sagst, Matthias, für nicht praktisch blind in Daten Datensilos, die sie nicht selbst beherrschen, zu investieren oder genauer zu hinterfragen, was der Incremental-Beitrag der Werbeinvestition ist? Also wo seht ihr die schlausten Advertiser? In welchen Bereichen? Ihr müsst jetzt keine Namen nennen, sondern einfach nur mal so Verticals oder Branchen oder Situationen.
Na, also vielleicht, und dann kann man sich schon an zwei Händen abzählen, wer das dann sein wird. Wer sind die schlauesten Advertiser? Das sind diejenigen, die in einer besonders cleveren Art ihre Marke erstrahlen lassen, um sich dadurch auch maximal kanalunabhängig machen zu können, um auch darüber in einer großen Form von Inhouse-Expertise zu jedem Zeitpunkt die entsprechenden Regler in die eine oder andere Richtung entwickeln zu können. Mhm. Und wer da wirklich beispielhaft einen exzellenten Job gemacht hat, kann man sagen, über die letzten 10 Jahre ist zum Beispiel ein Check24. Mhm. Das sucht seinesgleichen, eine solche Marke so zu positionieren und auch immer sehr opportunistisch in unterschiedlichen Phasen da entsprechend den Spend anzupassen. Da kann man nur sagen, marketingseitig, finde ich, kann man nur da den Hut vorziehen.
Ja, auch wiederum in seinem Bereich eine Plattform, die Check24-Kolleginnen und Kollegen, aber stimme ich dir zu, alles, was man von außen erkennen kann, sehr, sehr schlau gesteuert, und absoluten Marktanteilsgewinner in über
aus
die Jahre.
Deutschland.
Ja, stimmt. Matthias, was ist so aus, würdest du dich dem anschließen? Hast du noch ein, jetzt wo fand ich ja richtig gut, dass Carsten praktisch so einen richtigen Advertiser-Namen genannt hat, möchtest du auch einen nennen? Du kannst auch einen nennen, den du richtig doof findest, das geht auch, aber das bist du vermutlich nicht
du. Also ich denke, den einen oder anderen, den ich doof finden würde, aber den muss ich jetzt nicht nennen.
Kannst du ihn mal beispielhaft beschreiben, was man davon lernen kann, wenn man es nicht macht.
Naja gut. Also es ist schon so, dass es Kunden gibt, die, finde ich, nicht verstehen, dass die Zukunft auch in dem Know-how im Unternehmen liegen muss. Ich kann nicht alles nach außen geben. Ich kann nicht zu 100% auf, ob das digitale Agentur, eine klassische Agentur, ist eigentlich egal. Ich kann nicht alles extern machen und sagen, und dann den günstigsten Preis mehr raussuchen. Ich muss eine digitale Media-Expertise im Haus haben. Und ob das eine oder 10 Personen sind, will ich gar nicht beurteilen. Und wir haben halt auch Beispiele, die wirklich alles outsourcen, nichts drin haben. Und wir haben das Gegenteil, so wie Carsten es gerade mit Check24 gehabt, aber es gibt auch noch den einen oder anderen Kunden, die sagen, vor allen Dingen die digitale Perspektive oder dieses Know-how brauche ich. Das halte ich in der heutigen Zeit für unabdingbar.
Das finde ich richtig super. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber ich sehe es genau, also im D2C ist das ja eh schon lange das Mantra, dass man die Bewertungs- und Steuerungshoheit im Haus haben muss. Vielleicht nicht alleine, man kann sich unterstützen lassen, aber das ist in Anführungsstrichen in meiner Welt ist schon lange Mehrheitsmeinung. Seht ihr denn trotzdem, es gibt so immer wieder Marktstimmen, die sagen, dass jetzt auch immer mehr, das haben wir im Display ja schon gesehen, und das ist so eine Art, dass die Agenturen auch in Vermarkter-Situationen reingehen und so, sagen wir mal, Bundles oder Paketprodukte reinbringen, die dann Arbitrage ähnlich aussehen. Ja. Das wäre ja genau das Gegenteil von dem, was man praktisch mit so einer inneren Wissensbasis aus der Advertiser-Perspektive machen würde, dass man praktisch ein intransparentes Produkt aus einem Vermarkter-Agenturmodell rauskriegt. Ja, seht ihr sowas oder habe ich da einfach nur schlecht geschlafen?
Nee, das ist so. Also Carsten, das haben wir ja in vielen Fällen schon seit Jahren. Seit Jahren haben wir das, dass Agenturen eigene digitale Bundles machen. Da sage ich, ich will das gar nicht beurteilen oder bewerten wollen. Aber es muss der Kunde ja wohl wissen, ob er das wirklich dann so intransparent oder semi-transparent oder was auch immer kaufen möchte oder nicht. Aber das haben wir schon lange, dass die Agenturen in vielerlei Hinsicht auch in eine gewisse Vermarkterrolle gerutscht sind und Arbitrage-Modelle machen. Ich meine, dazu stehen sie ja auch. Ist ja nicht so, dass sie nicht dazu stehen. Nee, sie sagen, sie sind eine eigene Wertschöpfung. Genau, wir sind eine eigene Wertschöpfungsebene jawohl, das machen wir, wir wollen damit auch Geld verdienen.
Finde ich super, dass ihr da so klare Position bezieht. Ich könnte jetzt noch mit euch beiden ewig sprechen. Und ich weiß, dass dein Flug auch erst in 2 Stunden geht, Matthias, aber ich will das nicht überstrapazieren. Ich kann nur sagen, mir hat dieser Austausch wahnsinnig gut gefallen. Ich habe auch richtig viel dazugelernt. Für mich ist das so ein bisschen, als ob so ein bisschen die deutschen Broadcaster machen, es gemeinsame Sache würde ich ja nicht sagen, dann würdet ihr vermutlich gegen 37 wettbewerbs- und kartellrechtliche Verfahren verstoßen, aber als ob so ein bisschen German Vermarkter eine neue Wertschöpfungsstufe gemeinsam. Deswegen, um so ein bisschen den GAFAs eins auszuwischen. Kann man das so, könnte man das so sagen oder ist das zu polemisch?
Wir schaffen eine gemeinsame technologische Grundinfrastruktur, die uns überhaupt erst die Möglichkeit bietet, auch wieder im sehr intensiven Marktwettbewerb mit den Plattformen die Wertigkeit für unsere Content-Umfelder zurückzuerlangen, die sie verdient haben. Das ist es. Unser Marktanteil im AdTech-Markt, kleiner, geringer, unter 1%.
Okay, verstehe ich. Matthias, dir wünsche ich jetzt noch einen guten Weiterflug. Wolltest du noch was sagen?
So, ja? Nee. Also, alles gut. Nee, ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich sage, wir müssen es unabhängig machen. Wir müssen technologisch zusammenarbeiten. Wir sind auf der Technologieplattform. Wir haben harte Wettbewerber, logischerweise um jedes einzelne Budget. Aber wir müssen nicht alles selbst neu erfinden. Und natürlich müssen wir gegenüber GAFAs in der Unabhängigkeit haben.
Richtig gute Zusammenfassung. Vielen Dank, lieber Matthias. Vielen Dank, lieber Carsten. Wie gesagt, hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, wir können das mal wieder fortsetzen. Ich bin gespannt, was ihr dann an Markterkenntnissen und Akzeptanz erfahren werdet. Ich danke euch für eure Offenheit.
Sehr gerne,
Erik. Und hoffentlich auf bald. Dankeschön.
Hat alles Spaß gemacht. Danke. Danke,
vielen Erik. Dank. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.